sich zunächst mal vor allen Dingen aus früheren völkisch-nationalistischen Kreisen heraus entwickelt, also als Ideologie von Faschismus hervorgetan. Und völlig klar war, dass alles sich drehen sollte um eine Revision der militärischen Ergebnisse des Ersten Weltkrieges und natürlich auch um eine weitgehende, soweit erforderlich, Revision der Ergebnisse der Novemberrevolution. Also Parlamentarismus, Parteiensystem, parlamentarische Demokratie, alles das, was von der Revolution zwar erfolgreich begonnen, aber nicht konsequent genug durchgesetzt worden ist.
Was ich ja an Faschismusforschung interessant finde und was ja auch eine Rolle spielt für Debatten, wie die Ursprünge des Faschismus zu bewerten sind, ist so ein bisschen die Frage nach der Klassenherkunft oder Milieuherkunft der nationalsozialistischen Bewegung. Oft ist ja da die Rede von Mittelklassen, die eine Angst haben abzusteigen. Es gibt die klassische kommunistische Theorie, so nach dem Motto, hinter dem Faschismus steht das Kapital. Der Faschismus selber hat in seiner Selbstdarstellung auf einen Klassenkompromiss gesetzt. Wie würden Sie denn Klassenherkunft des Faschismus beschreiben?
Ich glaube, dass die kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung bestimmte Voraussetzungen geboten hat, wehre mich aber gegen jede vereinfachte Darstellung, so als habe irgendeiner oder hätten viele Großunternehmer mit Bewusstsein und in Kenntnis des eigentlichen Charakters der NSDAP gehandelt. Die Ursachen sind sehr, sehr komplex. Es kommt das generelle Interesse ins Spiel. Ich sagte schon, die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges zu revidieren, den Versailler Vertrag außer Kraft zu setzen und erneut um eine Vorherrschaft in Europa zu ringen. Dafür, und das hatte die Novemberrevolution gezeigt, brauchte man eine breite Massenbasis, die eigentlich bei den Parteien so nicht vorhanden gewesen ist auf der rechten Seite. Deswegen haben die Nazis schon in früher Zeit viel mit Mitteln gearbeitet, die wir heute Rechtspopulismus nennen würden. Die darauf zielten, Massen dort abzuholen, wo sie tatsächlich gewesen sind. Und dazu kam dann die wirtschaftliche Situation, die Unfähigkeit, wirklich demokratische Politik durchzusetzen. Und alles schaukelte sich Schritt für Schritt hoch, bis es dann in der Zeit der Weltwirtschaftskrise zu einer explosionsartigen Entwicklung kommen konnte. Darin würde ich jetzt erstmal einige der Grundlagen sehen. Klassenmäßig, es ist tatsächlich sehr viel aus dem Kleinbürgertum, aus Mittelschichten heraus, in diese Partei geströmt. Aus Kreisen, die vorher in völkischen Organisationen erfasst waren. Davon gab es zu Beginn der Weimarer Republik über 200. Und durchgesetzt hat sich eine der kleinsten, die NSDAP. Das zu erläutern, weshalb dieser Prozess gelang, das wäre dann ein eigenes Thema.
Sie haben beschrieben, dass die NSDAP eine Massenbasis brauchte, um eben sich durchsetzen zu können, um die Macht ergreifen zu können. Ich finde es interessant, wenn man jetzt NSDAP als Massenpartei nimmt, da vielleicht auch zu beobachten, welche Veränderungen diese Partei im Laufe der Zeit durchmacht, weil sie hat als Bewegung gestartet, hat sich als Massenbewegung auch inszeniert. Hat sich das irgendwie geändert in dem Moment, wo die NSDAP dann tatsächlich die Macht übernommen hat? Welche Veränderungen machen sich da vielleicht geltend?
Also die NSDAP ist auch als Partei gestartet und hat versucht, sich als Bewegung darzustellen. Das heißt, sie wollte in ihrem Kampf gegen alle anderen Parteien, gegen das sogenannte Parteiensystem, als Bewegung in Erscheinung treten. War aber selber in diesen Widerspruch verwickelt, dass sie das nur als Partei konnte. Das ist ja auch heute ein Problem, nicht? Von Bewegung und Parteien. Es wird nicht ohne Parteien gehen, in die Richtung müssen sich auch Bewegungen entwickeln. Die Veränderungen in den Parteien selbst, die zeigen sich vor allen Dingen dann ab dem 30. Januar 1933, wo sich die Parteistrukturen der NSDAP außerordentlich verfestigen und wo im Grunde die Diktatur der oberen Führung, also die Diktatur Hitlers, selbst in der NSDAP und in den zahlreichen Nebenorganisationen durchsetzt. Da gibt es interessante Erscheinungen hinsichtlich der Mitgliederwerbung oder zeitweiliger Beschränkung von Mitgliederwerbung, der Festlegung, was sozusagen Funktionäre der Partei auf ihren Gebieten, sei es in einzelnen Gauen, sei es an verschiedenen Organisationen, tun oder lassen durften.
Nun hat die NSDAP unter Führung von Adolf Hitler einen Zweiten Weltkrieg forciert, einen brutalen Vernichtungskrieg und der wesentliche Aspekt des Nationalsozialismus, die Shoah, der Massenmord an den europäischen Juden. Das sind Ereignisse, die rückblickend oft als Zivilisationsbruch beschrieben worden sind. Und es musste ja sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem der Schrecken erstmal ein Ende hatte, ja dann erstmal eine Debatte stattfinden, wie das Ganze einzuordnen ist, was da in der deutschen Geschichte passiert ist. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es auch in der Geschichtswissenschaft immer wieder Diskussionen, wie das nun einzuordnen ist. War der Nationalsozialismus rückwärtsorientiert? War ein barbarisches Phänomen? Oder ist er nicht auch Teil von Modernisierungsprozessen? Auf diese Debatte bezogen, wie würden Sie denn diese Frage beantworten?
Also ich habe zusammen mit meinem Kollegen ja sowohl eine Hitler-Biografie als auch eine Geschichte der NSDAP geschrieben. In der haben wir immer wieder zu erklären versucht, dass das, was vom Faschismus in Deutschland in die Wege geleitet worden ist, eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit im Grunde der französischen Revolution vom Ende des 18. Jahrhunderts stattgefunden hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, all das stand sozusagen auf einer Agenda der Beseitigung. Dagegen hatte ja bereits im 19. Jahrhundert eine sozusagen Bewegung eingesetzt, die das verändern sollte. Man könnte im Grunde auch so sagen, der Faschismus in Deutschland war eine Art Konterrevolution gegen den November 1918. Eine Konterrevolution, die nicht auf die Wiederherstellung alter Verhältnisse sich orientierte, sondern auf die Schaffung neuer Verhältnisse, die zum Teil dann noch schwieriger, noch komplizierter, noch schrecklicher gewesen sind als die Zeiten zuvor. In diesem Sinne spielt vor allen Dingen der Antisemitismus eine zentrale Rolle, obwohl, das wird man faktenmäßig belegen können, es in allen Wahlkämpfen der NSDAP eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Erst in der Zeit, als sie Macht ausüben konnte, trat der Antisemitismus, den ich auch als einen generellen Rassismus verstehe, in den Vordergrund. Und wie sich die Dinge entwickelten, je mehr Macht man bekam, je mehr Siege zunächst auch im Zweiten Weltkrieg errungen werden konnten, desto mehr trat dieser Antisemitismus in den Vordergrund. Da stellt sich zugleich die Frage eigentlich aller Kriege, die die Grenzen eines Reichs, eines Landes ausweiten sollen, was bei erfolgten Siegen in diesen Ländern mit der Bevölkerung passieren sollte. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch dann die Entscheidungen einordnen, die zu Beginn der 40er Jahre getroffen worden sind und zum versuchten Auslöschung des Judentums in Europa führten.
die Debatte, ob es beim Nationalsozialismus ja Teil einer Modernisierungsgeschichte ist oder als rückwärtsgewandt konservativ zu betrachten ist, spielt ja dann auch noch eine andere Debatte mit rein, nämlich die Frage der Kontinuitäten des Nationalsozialismus und die Frage, ob eben nach 1945 ja die Grundlagen dessen oder auch personelle Kontinuitäten, ob die weiter bestehen. Also in Ihrem Ankündigungstext ist ja auch zu lesen von solchen Kontinuitäten und da schreiben Sie, dass es vor allen Dingen Kontinuitäten im Bereich des Herrschaftswissens gibt. Inwiefern tun Sie das? Was für Kontinuitäten sind das?
Ich verweise in meinem Vortrag auf ein Buch, das 1895 erschienen ist und der Massenpsychologie gewidmet war. Das Problem, gerade mit dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, bestand ja darin, dass Massen nicht nur Träger von Bewegungen, von ideologischen Strömungen und so weiter geworden sind, sondern mehr und mehr zu rebellieren anfingen. Denken Sie an die großen Massenstreikaktionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Denken Sie an die Frage von Massenheeren, die zu schaffen waren, um im Ersten Weltkrieg oder auch schon in der Vorbereitung auf diesen Krieg haben zu können. Das heißt, die Massen sind in den Blick geraten unter der Fragestellung, wie können sie beherrscht werden? Und das ist eine Frage, die sich wirklich kontinuierlich durchzieht. Übrigens in allen gesellschaftlichen Systemen, in allen Zeiten. Und wir sehen heute das Problem ja, wenn auch in einer sehr differenzierten Art und Weise, wieder. Das wäre so eine Fragestellung, die ich unter dem Begriff Kontinuität sehe. Dass dabei unterschiedliche Ideologieaspekte eine Rolle spielen, dass unterschiedliche Parteiformen eine Rolle spielen und unterschiedliche Herrschaftsmethoden angewendet werden. Aber, und das ist auch kontinuierlich zu sehen, in Krisenzeiten wird immer wieder nach neuen Dingen gesucht. Und das Suchen nach neuen, nach kräftigeren Formen, nach wirksameren Formen von Massenbeherrschung, das ist sozusagen auch der Wandel in der Kontinuität.
Nun zielt Ihr Vortrag ja genau auch darauf, die Faschismusforschung zu beziehen auf gegenwärtige Debatten. Und wir haben gegenwärtig ja einen Erfolg und einen großen Wahlerfolg der AfD, damit verbunden auch Bewegungen auf der Straße, Pegida und ähnliche Bewegungen. Wenn man sich genau diese Entwicklung anschaut, die ja auch ja unter dem Begriff des Rechtspopulismus oft zusammengefasst werden, und wenn wir das nochmal ja nehmen vor dem Hintergrund historischer Faschismusforschung, inwiefern kann man denn sagen, dass aus der Faschismusforschung Sachen übertragen werden kann und wo Sachen von heute damit verstanden werden können? Oder inwiefern müssen historischer Faschismus und Rechtspopulismus Ihres Erachtens voneinander unterschieden werden?
Sowohl als auch. Es wird darum gehen, genau zu untersuchen, welche Methoden von Rechtspopulisten verwandt werden, wie die einander gleichen, worauf zurückgegriffen wird. Und es wäre wirklich zu zeigen, wo Neues entstanden ist oder probiert wird. Und es wäre vor allen Dingen auch zu zeigen, in welcher Art und Weise etwa die AfD selbst mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland umgeht und wie dort Dinge so behandelt werden, dass sie für die jetzige Situation der AfD wirksam genutzt werden kann. Und wie sich möglicherweise das verändern wird. Es geht natürlich um die Frage, dass AfD-Politiker immer wieder erklären, sie seien keine Nazis. Das sind sie zum größten Teil auch nicht. Aber viele bedienen sich nationalsozialistischer Propagandamittel. Unter den neuen Verhältnissen, auch mit neuen Formen, mit neuen Inhalten ohnehin.